Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, bei den WM-Thekenphilosophen heute mit Thomas Wagner. Hallo Thomas, grüß dich.
Schönen guten Tag.
Ja, 2002. Ja. Wir haben schon beim letzten Mal darüber gesprochen, die WM in Japan und Südkorea. Und du bist eingestiegen als Medienprofi. Was hast du getrieben in der Zeit?
Ja, weiß noch genau, mein damaliger Chef hatte mich auf so eine Liste draufgesetzt. Ich habe damals aber schon als Feed-Reporter gearbeitet, also als Reporter aus so ein bisschen im On. Dann aber als Matzer mitfahren. Das waren die Kollegen, die immer vor Ort so geschnitten haben. Und natürlich ist es eine Ehre für eine WM und auch interessant. Aber ich war damals junger, zweifacher Vater und dann so 6 Wochen in Asien. Ich habe dann gefragt, ob ich nicht lieber in München was machen kann im Headquarter. Mhm. Ich glaube, mein Chef fand das damals irgendwie nur so semi. Aber ich fand es eigentlich ganz cool, weil ich da sehr viele Beiträge machen konnte und sowas. Es war allerdings, muss ich sagen, für uns Reporter, wegen der Zeiten ja auch, ich kann mich erinnern, durch die Anschlusszeiten warst du teilweise morgens um 8.30 Uhr schon in den Kneipen.
Oh, ja, 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 klar.
Spiele dann ja um 8.30 Uhr morgens.
Ja, ja, stimmt.
Und für uns Reporter war es echt hart, weil wir hatten halt damals im Sendezentrum von Leo Kirch, wir bedienten praktisch Premiere, Sat.1 und das DSF. Das erste Mal, dass ARD und ZDF eben nicht exklusiv die Spiele hatten.
Stimmt.
Und wir mussten verschiedene Formate machen. Du kannst dir vorstellen, wenn du die erste Sendung morgens um 7.30 Uhr hast, dann musst du halt morgens um 4 Uhr anfangen zu schneiden. Das war ein Rhythmus, das war Wahnsinn. Und ich erinnere mich da nur, by the way, wir hatten dann irgendwann mal einen Abend, montagsabends, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt einfach mal raus, weil du bist fast wahnsinnig geworden. Wir gehen in der Milchbar, das war damals in München so ein bisschen im Kunstpark Ost, das war unser Laden, gehen ein paar Bier trinken und was soll ich dir sagen? Also so einen Komplettabsturz hingelegt. Es ist insofern interessant, weil ich bin dann nach Hause mit dem Taxi, ich sollte um 4 Uhr sollte ich dann anfangen zu schneiden und irgendwie um 3 Uhr raus und komme nach Hause, 2:45, dusche mich und denke so gerade so, ah, es geht so ein bisschen, will noch einen Kaffee durchlaufen lassen und setze mich aufs Bett. Mhm. Und das nächste, ich werde wach um 7.15 Uhr.
Oh, oh.
Ich habe, glaube ich, 35 Anrufe auf meinem Telefon.
Oh Gott.
SMS, wo bist du und alles so. Und mein Glück war, dass der geschätzte Kollege Toni Tomic, der war damals Praktikant,
ja,
und ich sollte einen Nachbericht über das Spiel Italien gegen Kroatien machen. Er hatte das Spiel natürlich gesehen, er ist eher ein Intimkenner des Fußballs, aber da gerade die kroatische Mannschaft. Und ich habe ihn dann angerufen, weil ich wusste, er war so als im Schnitt als Läufer mit eingeteilt. Ich so, Toni, ja, ich weiß schon, du hast einen Schnitt. Ich habe verpennt, um Gottes Willen, das Ding muss um 8.15 Uhr laufen oder sowas. Schneid bitte da, ja, ich habe schon mal ein paar Sachen rausgesucht, schneid das, das und das und das. Ich, zur Vertonung schaffe ich es. In die Bahn gesprungen da rein, dann dahin gelaufen und habe dann wirklich gerade auf das Live-Vertonung gemacht, praktisch für den Beitrag in der Sendung. Und du kannst dir ja vorstellen, du hast erstmal einen geladen, du hast nicht viel geschlafen, du hast Adrenalin und es hat irgendwie alles noch geklappt. Und ich kam dann irgendwie so um 9 Uhr aus dem Schnitt raus, also irgendwie so, und habe mich dann, es gab auf dem Akrop-Gelände in Ismaning, gab es so ein paar Bänke, die Sonne hat geschienen, es war schon schön warm, ich habe mich auf die Bank gelegt und bin einfach eingeschlafen und wurde dann von meinem Chef geweckt.
Oh, ja. Ja.
Mario Nauen, mein sehr geschätzter Chef da von Sky, damals noch, glaube Fußballabteilungsleiter oder sowas, und der hat mich angeguckt, hat den Kopf geschüttelt, aber ein kleines Grinsen konnte er sich auch nicht, verkneifen.
Ja, er hat bestimmt auch schon mal auf einer Bank gelegen. Kannte das eventuell. Ja, aber es ist interessant, auch mal so solche Geschichten zu hören, also bei allem, was natürlich hier der Sport im Vordergrund steht, aber wir wollen natürlich auch über solche Stimmungen reden und da du natürlich auch als Medienprofi aktiv bist, sind auch solche Sachen schön, mal zu erfahren, wie man als junger Redakteur und als junger Medienprofi dann sozusagen ja, seine ersten Meriten dann in
schöne Grüße Bereich an Toni Tomic und Mario Nauen auf jeden Fall.
Ja, in dem Fall, denke ich mal, werden sie es hören und dann das auch bestätigen können. Also, schöne Geschichte. Wie auch immer, Deutschland hatte...
Vor allen Dingen, was man auch sagen muss, weil du gerade zur Stimmung sagst, das noch als Letztes. Ich finde, es ist so der Anfang des Rudelguckens auch in der Kneipe. Wir haben darüber gesprochen, ab 90 bist du dann nochmal mit denen nachher mit dem Auto irgendwo hingefahren, aber es war tatsächlich so, weil viele Menschen hatten vielleicht keine Premiere und sind dann in eine Kneipe gegangen, weil das war das Kneipengucken. Und die Läden waren morgens, ich kann mich erinnern, England gegen Dänemark, ich glaube morgens um 9, am Samstagmorgen, um 11 Uhr herrlich schon ein Sitzen gehabt, muss man ehrlich sagen.
Also ich meine, das waren ja wirklich ganz, wirklich, wie du gerade sagtest, das waren Zeiten, wo man zum Frühstocken geht.
Ganz genau.
Oder wie ich das machen musste, ganz normal arbeiten musste, jedenfalls an den Nicht-Wochenendtagen und dementsprechend. Ich habe mir seinerzeit so einen kleinen Fernseher gekauft, 2002 gab es die schon. Der hatte die Größe, ja, also doppelte Größe einer Briefmarke, um dann im Büro zu schauen. Ich habe damals im Köln-Turm, 36. Etage gesessen, aber sowas wie ein Fernseher hing da noch nicht. Also zu der Zeit war das noch nicht so, dass überall ein Fernseher stand, also musste ich mir dieses Ding kaufen. Ich habe ihn nachher für den gleichen Preis über eBay, das gab es schon, wieder verkauft. Also das, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also, aber du konntest auf diesem Ding so gut wie gar nichts erkennen.
Ja.
Und wir sind dann doch gerade zu den deutschen Spielen durften wir dann tatsächlich dann auch in die entgegen, also Medienpark gibt es ja einige Möglichkeiten, sich da was anzuschauen. Und die hatten dann auch tatsächlich Fernseher aufgestellt, so biergartentechnisch und konnte einige Spiele da verfolgen. Ansonsten war das natürlich schwierig für Leute, die ganz normal arbeiten müssen, dann, sag ich mal, die Spiele alle zu sehen. Das ging damals nicht.
Ganz genau. Und dann kommen wir noch mal zum Turnier.
Ja, vielleicht auch die Qualifikation der deutschen Mannschaft, die erstmals in eine Relegation musste, ne?
Ganz genau. Und
da sind wir auch wieder bei Michael Ballack.
Ja, wir sind bei Rudi Völler auch. Und
als Teamchef.
Ich habe Rudi oft gesehen, natürlich im Laufe meiner Karriere. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß, dass er manchmal auch ein bisschen kritisch gesehen wird, weil er mal einen raushaut. Ich finde, er ist einfach ein geiler Typ, weil er ist einer derer, wo man nicht sagen muss, der hat überhaupt nichts irgendwie so Hinterhältiges oder Linkes. Das muss einem nicht gefallen, aber der sagt immer klar raus. Und in einer geselligen Runde, ich kann mich erinnern, Europapokalreise mit Leverkusen in Rastgrat. Wir sitzen in Varna am Flughafen, Maschine kommt nicht 4 Stunden. Rudi lädt uns ein mit in den VIP-Raum von diesem Flughafen, hat da Rotwein ausgeschenkt, hat Geschichten erzählt. Du lagst am Boden, obwohl du erst morgens um 6 Uhr abgeflogen bist und irgendwie um 8 Uhr erst in Köln wieder ankamst oder sowas.
Ja.
Und er hat tatsächlich gesagt, bei allem, was er erlebt hat, diese Momente vor der Relegation, das war der größte Druckmoment seiner ganzen Karriere. Er hat gesagt, wenn du als deutscher Nationaltrainer der Erste bist, der nicht zu einer WM fährst, dann, er weiß gar nicht, wo er ein Flugticket sich hätte hingeholt, aber
ja, das war,
auswandern wäre die einzige Möglichkeit gewesen.
Das war schon kitzelig. Ich meine, ein starker Gegner, die...
Genau, die Ukraine. Sehr starker Gegner und wir hatten einfach zu der Zeit auch keine... Wir hatten die Mannschaft war nicht so schlecht, wie sie heute gemacht wird, aber ich sage es jetzt einfach mal als Spoiler, wenn du in einem WM-Finale Gerald Asamoah einwechselst, dann weißt du auch, dass es jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau war. Ich möchte seine Karriere gar nicht schmälern, der hat viel rausgeholt, aber das war halt nicht das Niveau, das wir von Deutschland teilweise kannten. Und du hast dann mit, das war ja, glaube ich, dieses absurde Ding, du hast gegen Finnland 0-0 gespielt und die Engländer in der 94. Minute Beckham gegen Griechenland ein direkt verwandelter Freistoß. Und deshalb mussten wir in die Relegation. Gut, die Engländer haben uns auch 5-1 in München abgeschossen und sowas. Also das war schon ein richtiges Gewürge, die Quali. Und jetzt fangen wir mal an und ich sag's direkt, dann können auch alle die weghören, die ihn nicht mögen. Das wird eine Eloge hier, das Ganze auf Michael Ballack von meiner Seite aus. Wir hatten 2 Weltklasse-Spieler zu dem Zeitpunkt, das war Oliver Kahn und das war Michael Ballack. Und Ballack wird ja auch immer erzählt, große Spiele, so ein Witz, der hat im Champions-League-Finale Chelsea gegen Menu, war der beste Chelsea-Spieler am Platz. Terry muss ihn nur reinschießen, der rutscht aus und dann gewinnt er keinen Champions-League-Titel. Wenn mir das einer jetzt erklärt, dass Ballack kein Großer ist, weil er keinen Titel hat, aber Schweinsteiger ist ein Großer, weil er das Finale gewonnen hat, da sage ich, ihr habt alle keine Ahnung. Das sage ich ganz klar. Also Michael Ballack nicht in die Ära der größten deutschen Fußballer einzuordnen, ist für mich falsch.
Jetzt schweife ich auch noch mal ein bisschen ab. Und zwar erinnere ich mich an ein Gespräch, was ich mit einem gewissen Herrn Wagner an dieser Theke geführt habe, woraus ein Buch entstanden ist. Ja, uns gibt es auch als Buch.
Genau.
Kann man auch übrigens immer noch beziehen. Ne? Kein Problem. Könnt ihr gerne bei uns, an euch an uns wenden. Es gibt es nämlich nur bei uns, nämlich nicht im offiziellen Handel. Aber auf Michael Ballack zu sprechen, hast du nicht gegen ihn gespielt oder du hast ihn
nicht gesehen? Ich habe ihn mit 18 gesehen, mit 17, da hat er für Chemnitz gegen Koblenz um den DFB-Jugendkicker-Pokal gespielt.
Genau.
Und wir haben das Spiel angeguckt und wir kamen auf den Platz und nach 5 Minuten sagt mein Papa, der unseren Podcast immer hört, sagt zu mir, der Zehner, wenn der kein Nationalspieler wird, habe ich keine Ahnung. Und Papa hatte wie immer recht. Und mein Papa ist ein überragender Fußballer selber gewesen. Mal 16 Tore in einem Jugendspiel gemacht. Bell gegen Ettringen. Grüße in die Heimat.
Respekt.
Ja. Er hat auch 4. Liga gespielt. Also mein Papa, der hat schon richtig Ahnung davon gehabt. Aber Ballack war so outstanding. Das war Wahnsinn. Aber um auf diese Drucksituation nochmal zurückzukommen. Ja. Wir haben in Kiew zuerst gespielt. 1-1. Und auch Spieler, die dabei waren. Marco Rehmer hat damals gespielt, der hat mir auch gesagt, man kann sich das nicht vorstellen. Also in der ganzen Mannschaft hat eigentlich nur das lähmende, die lähmende Angst vorgeherrscht. Und selbst Spieler, die Konkurrenten auf Positionen von Ballack waren, zum Beispiel Borowski von Bremen, der 2-6 hier, der hat mir auch gesagt, wenn solche engen Spiele waren und alle hatten die Hose voll, du wusstest, dem Baller kannst du immer den Ball zuspielen. Der hat keine Angst. Und ja, hat dann im Rückspiel hat er ja auch getroffen beim 4-1.
Ja, das war auch ein deutliches Wort. In Dortmund war das.
Ganz genau, in Dortmund.
Da fing ich auch so ein bisschen die Liebe mit Dortmund, mit dem Publikum schon so ein bisschen an.
Ne? Ganz
so,
genau.
Und das hat ja dann 2006 noch Ausmaß angenommen. Ja. Leider hat es dann gegen Italien nicht gereicht. Da kommen wir beim nächsten Mal drauf zu sprechen. Aber nochmal auf diese WM zu kommen, überhaupt hinzukommen, war ja schon dann ein Riesenerfolg. Wobei das blöd klingt, eine deutsche Nationalmannschaft.
Naja, Riesenerfolg würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es war mit vielen Hindernissen umgeben, aber diese Relegation hat dieser Mannschaft tatsächlich einen gewissen Schub gegeben, würde ich einfach sagen.
So kann man es eher bezeichnen, ja. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man die Vorrunde dann doch relativ solide gestaltet hat, kann man sagen. Ne? Naja, es war auch knapp, ne? Muss man auch sehen. Ne?
So. Ja, also Moment. Also
da haben wir auch wieder mit einem Herrn Oliver Kahn dann auch was zu verdanken.
Ja, also da muss man sagen, das war richtig knapp. Denn wir müssen jetzt auch uns mal vor Augen halten. Ja, du hattest Saudi-Arabien.
Aber
du hattest die Iren, die unangenehm waren. Und du hattest den amtierenden Afrikameister mit Kamerun unter Winnie Schäfer.
Ja.
So.
Unbezähmbaren Löwen.
Genau, und du hast 8-0 diesen Rekordsieg gegen die Saudis gehabt. Die waren Howdy Saudi, haben die Kollegen von der Bild getitelt.
Rudi Ralala.
Ja. Die waren halt überfordert, aber du hast dann in der letzten Minute durch Robbie Keane den Ausgleich gegen Irland kassiert. Und durch die Konstellation der Gruppe war es so eine Niederlage gegen Kamerun und du wärst raus gewesen.
Ja.
Zu Kamerun muss man vielleicht noch sagen, Winnie Schäfer verzweifelt heute noch, wenn man ihn auf die WM 2002 anspricht, weil die Mannschaft hat 45 Stunden zur Anreise gebraucht nach Asien oder 48 Stunden, weil sie, glaube ich, 30 Stunden in Paris auf dem Flugfeld stand. Die Mannschaft hat sich geweigert, weiterzufliegen, weil die Prämien nicht ausgezahlt wurden für die Qualifikation.
Okay, der Prämienstreit mal wieder. Ja,
genau.
Das
genau.
Hat man ja schon mal.
Bei afrikanischen Nationalmannschaften häufig, weil das dann irgendwo in anderen Kanälen versandet. Und er sagt, das war natürlich eine Katastrophe. Und dann gab es ja den Platzverweis für Deutschland in diesem letzten Vorrundenspiel.
Ja.
Und die saßen zu 10 in der Kabine. Und Didi Hamann hat mir gesagt, das war die pure Angst. Wir scheiden jetzt hier einfach aus.
Ja.
Und dann haben wir das Spiel trotzdem noch gewonnen in Unterzahl. Und auch das war dann so. Also das war praktisch die zweite Härteprüfung für die deutsche Nationalmannschaft. Und daraus hat sich dann irgendwie eine wunderbare Geschichte irgendwie noch entwickelt.
Ja, ist irgendwie witzig, ne? Weil du denkst, du hast von den größten...
Ramelow war die rote Karte, ne?
Ramelow, ja, ich hatte gerade die ganze Zeit überlegt, wer da rot gesehen hatte. Das wusste ich gar nicht mehr. Ramelow. Es ist halt so... Ich sag's ganz offen, ich habe von dieser WM so ziemlich am wenigsten gesehen.
Okay. Wegen kleinen Monitor.
Ja, weil ich auch seinerzeit auch beruflich, ich hatte damals so eine Hochphase und also auch eine Hocharbeitsphase und konnte mich mir wirklich sehr wenig Zeit nehmen. Ich habe mich zwar vorbereitet, aber die rote Karte hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wer es war.
Ja.
Gut, danke, dafür bist du ja da.
Nee, alles gut. Aber das, wie gesagt, war dann so, man ist durch die Vorrunde durchgekommen, okay. Und wir kommen natürlich gleich noch auf den Weg der deutschen Nationalmannschaft, beziehungsweise kann man den jetzt schon mal anreißen. Wir haben dann in den K.O.-Spielen Paraguay, USA und Südkorea gehabt. Und wenn man das jemandem erzählt, dann würde man eigentlich sagen, ach, war das ein Vorbereitungsturnier irgendwo, keine Ahnung.
Alle auf ihre Art unheimlich unbequem.
Ja, aber dass das ein Weg bis ins Finale ist.
Ja, das klingt schon.
Das klingt schon fast ein bisschen, aus heutiger Sicht, fast ein bisschen absurd.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal kurz dann wirklich auf die K.O.-Spiele, auch in den anderen. Also die Engländer hatten mal wieder eigentlich eine richtig gute Mannschaft.
Wie so oft.
Haben noch 3-0 gegen die Dänen gewonnen im Achtelfinale. Das war ein ganz souveränes Ding. Die Brasilianer wirklich mit viel, viel Glück gegen die Belgier. Das ist ein glasklares Tor von Mark Wilmots beim Stande von 1-0 für die Brasilianer.
Ja.
Das aus unerfindlichen Gründen
nicht gegeben wurde.
Ja. Senegal war so ein bisschen das Kamerun von 90.
Ja, die hatten ja auch die Franzosen geschlagen im Auftakt.
Dominik damals.
Remo Dominik. Ja. Ja, auch ein ganz eigener Charakter.
Ne? Eigener Charakter und das hat irgendwie auch überhaupt gar nicht funktioniert. Also die Franzosen waren eine Riesenenttäuschung bei dieser. Ist ja ganz oft so, dass der Titelverteidiger.
Vorrunde, ne?
Vorrunde, ganz genau. Dann, was für ein Achtelfinale. Japan gegen Türkei.
Wahnsinn.
Ist eigentlich auch Wahnsinn, ne? Muss man ehrlich sagen. Dass die Türken, die eine riesen Euphorie entfacht haben.
Ja.
dass die gewonnen haben. Dann Spanien, mal im Elfmeterschießen gewonnen gegen Irland.
Ja.
Das kommt ja auch nicht so oft vor. So, auf deutsches Spiel gegen Paraguay kommen wir noch. Die USA haben die Mexikaner geschlagen, aber es fing an, absurd zu werden im Spiel Südkorea gegen Italien.
Ach, nee, ja, stimmt. Bayern Moreno, so heißt der Schiedsrichter, ne?
Also,
der kriegt, glaube ich, die goldene Ivan Eklind-Medaille, oder?
Absolut. Also, man muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, über dieses Italien-Spiel zu reden, Giovanni Trapattoni war Nationaltrainer, der hat ja wirklich in seinem Leben viel gewonnen, aber als Nationaltrainer ist ihm wenig vergönnt gewesen.
Ja.
Das italienische Parlament hat ja einen Untersuchungsausschuss eingeleitet, weil der Schiedsrichter war in diesem Spiel, er war eigentlich glasklar bestochen. Das, glaube ich, kann man so sagen.
Er war der zwölfte Mann.
Er war der zwölfte Mann. Allerdings wird es gegen die Spanier in der Runde danach, da wird es ja noch absurder. Das
ist noch skurriler. Also wir steuern, also ich sag mal, die goldene Ivan Eklind-Medaille wird ihm streitig gemacht.
Absolut, absolut.
Also nochmal zur Erinnerung, Ivan Eklind war der Schiedsrichter, der in den 30er Jahren, ihr könnt da gerne in die WMs mal reinhören, für Furore gesorgt hat, indem er gegen Italien, er war vorher zu Besuch beim Duce, einen Kopfball angesetzt hat, um eine Flanke für den Gegner der Italiener, sag ich mal, aus der Gefahrenzone zu klären.
Genau. So, und jetzt muss man auch mal, wir kommen jetzt mal auf das Phänomen Südkorea, weil Guus Hiddink wird ja auch immer so gelobt, die einzige asiatische Mannschaft unter den Top 4, also Guus Hiddink hat eine grandiose Karriere hingelegt und er war ein erfolgreicher Nationaltrainer. Aber die Südkoreaner haben ein Jahr lang den Ligabetrieb ausgesetzt. Also die Mannschaft war in einem Trainingstrill-Lager und die Mannschaft konnte vor allen Dingen drei Dinge. Laufen, laufen und laufen.
Und laufen konnten sie auch. Ne?
Genau. Also. Das war es aber eigentlich. Ja. Und das sage ich mit allem Respekt auch davor, dass natürlich auch der südkoreanische Fußball sich weiterentwickelt hat. Wir haben 2018 das selber schmerzhaft erfahren müssen als deutsche Nationalmannschaft. Ja, und die Italiener mit Gianluigi Buffon, der schon seine zweite WM da gespielt hat, ne? Ja. Mit einem Panucci, Maldini, Zambrotta, Zanetti, Totti, dem jungen Totti, Vieri, Del Piero und Gattuso, Trapattoni. Ja, sie waren 1-0 in Führung gegangen durch Vieri. Dann hat ein Seol Ki-yeom in der 88. Minute den Ausgleich erzielt. Ist meiner Meinung nach ein klares Foulspiel vorher an Panucci vorangegangen. Und Jung-Wan Ahn,
ja.
Der hat das Tor gemacht.
Und ein Teenie-Star bei dem.
Genau, und der spielte in Italien in der Serie A.
Ja.
Ich weiß nicht, mit Perugia oder Parma. Und Perugia, der ist, und der ja. ist tatsächlich ist dann entlassen worden danach bei dem, es war Perugia.
Ja.
Die haben den einfach entlassen, weil er gegen Italien getroffen hat.
Ja,
also, ja. Aber es, also wie gesagt, es war absurd und dieser Schiedsrichter, den du gerade ja beschrieben hast.
Bayern Moreno.
Genau, der hat ja in Ecuador mal zum Beispiel ein Spiel, glaube ich, 108 Minuten laufen lassen.
Ah, okay.
Bis dann der Treffer gefallen ist, den es noch brauchte. Also okay. Der Mann war hoch korrupt und ja, die Japaner waren schon raus. Ich sage ganz klar, man wollte, dass ein Gastgeber relativ weit kommt.
Ja. So. Die Japaner waren im Achtelfinale raus, hatten wir eben schon. Und dementsprechend musste Korea, sollte wohl besser drin bleiben.
Ganz genau. Ja. So, und dann gucken wir mal aufs Spiel der Deutschen gegen Paraguay.
Oh ja, das war ein... Ja.
Deutsche Achtelfinalspiele sind um diese Zeit, immer wenn wir uns auch über 86 Deutschland gegen Marokko erinnern, das sind teilweise echt enge Dinger und teilweise ein Gewürge.
Guter Vergleich. Also Das hat mich daran unheimlich erinnert.
Oliver Neville, 88 Minuten. Ich weiß noch, es war Samstagmorgen. Ja. Wir hatten uns getroffen mit ein paar Jungs. Spielbeginn 8 Uhr oder 8.30 Uhr. Ja, es war ja nicht herrlich. Du hattest um 11 Uhr schon leicht einen drin und standst unter den letzten 8 des Turniers, ne?
Ja, also ich kann mich tatsächlich dann auch an dieses Spiel, das war ja wie gesagt ein Samstag, da konnte ich dann gucken.
Ja.
Und auch Samstagmorgen, aber ich kam überhaupt nicht in Fußballstimmung. Also irgendwie so ein bisschen, aber so ich, für mich hat das, also wir haben das schon mal auch in diesem Buch über diese WM gesprochen. Mich hat das so kalt gelassen alles, ne? so wahnsinnig. Ich meine, klar, die Kinder waren gerade auf der Welt, wie gesagt, viel im Beruf zu tun. Ich hatte seinerzeit wirklich nicht so den, also ich habe das so nebenbei mitgenommen. Das ist eine der WMs, von denen ich wirklich am wenigsten mitbekommen habe, aber das Spiel habe ich gesehen und sofort an 86 gedacht.
Yeah.
Und dann kam das Tor von Neville.
Ja, genau, genau. Und ich muss sagen, mich hat es irgendwie trotzdem fasziniert, so das Ganze, weil ich auch so, gerade hier so Mannschaften wie Spanien, ich habe damals Laola gemacht beim DSF, man kannte diese ganzen Nationalspieler und ja, ich fand auch dieses Erlebnis, nach dem Arbeiten dann in die Kneipe zu gehen und Fußball zu gucken, das war einfach toll, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ja, ich glaube, also aus deiner Sicht kann ich das total nachvollziehen, wäre mir wahrscheinlich ähnlich gegangen. Aber weil ich in einer anderen Lebenssituation war, war diese WM für mich so ein bisschen, du bringst mich hier heute sozusagen auf den Stand.
Ja, aber man muss nochmal gucken. Ich wollte jetzt gerade nochmal schauen, weil ich das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Paraguay nochmal so ein bisschen nachhalten wollte. Du hast natürlich dann da zum Beispiel Marco Rehmer gespielt. Hm. Für ihn wurde der junge Sebastian Kehl eingewechselt. Frank Baumann wurde eingewechselt. Jens Jeremis hat gespielt. Marco Bode, der ja eigentlich jahrelang bei Bremen immer überragende Leistungen geboten hatte, aber eigentlich nie berücksichtigt wurde. Mhm. Er war ja gut, 96 war er dann dabei bis 2002, das war seine Zeit. War dann schon so eine Art Routinier, der blutjunge Miroslav Klose.
Ah ja, der hat ja auch dann genau, ordentlich gegen Saudi-Arabien getroffen. Ne?
Ganz genau.
Der hat schon den Grundstein gelegt für seinen späteren WM-Rekord.
Genau, und Rudi Völler, der halt, die hatten dann immer so diese beigen oder sandfarbenen Anzüge hatten die deutschen Trainer angehabt. Ne?
Ja, und Rudi Völler hat sich doch so furchtbar echauffiert über Bumkun Çağ, ne? Der soll doch lieber seine eigenen Tabletten fressen oder sonst was. Oder hat beim Bayer zu viele Tabletten. Also der hat da schon so ein bisschen den Beckenbauer 86
genau, gegeben. Der hat ganz schön ausgekeilt. Ausgeteilt, ja, ganz genau.
Also das sind so Sachen, an die ich mich auch erinnere. Was auch schön war, war immer abends diese Unterhaltung, so diese auf die Waltons bezogen. Ich weiß nicht, welcher Sender das gemacht hat. Das war seinerzeit nicht ARD oder ZDF. Da war diese John Boy und Gute Nacht, John Boy. Da haben die dann praktisch das deutsche Quartier nachgestellt, wenn die sich dann nachts noch unterhalten, bevor das Licht ausgeht.
Ja, ja, genau. Er hat ja mit Michael Skibbe, das war ja sein Co-Trainer. Ne?
Also das sind so viele Dinge, die jetzt da im Nachhinein jetzt auch wieder ein bisschen hochkommen, also ein bisschen hat man dann doch noch behalten.
Ne? Ja, ja.
Aber allein diese Namen alle, ne? Alles Spieler, die man natürlich kennt. Ne?
Ja, ja, klar, genau. Und Didi Hamann hat mir erzählt, der ja auch im Kader war und ja auch Stammspieler und auch im Finale gespielt hat. Der hat also erzählt, es ist im Laufe des Turniers, ist es wirklich so ein richtig verschworener Haufen geworden. Weil man hat ja mitbekommen, in der Heimat haben alle gesagt, ihr könnt nichts. Dann dieser schwierige Weg über diese Playoffs und dann dieses Vorrundenspiel, da wirklich in den Abgrund gucken und dann dieses Last-Minute-Sieg gegen Paraguay. Wir kommen ja gleich aufs USA-Spiel, das absurd glücklich war eigentlich.
Ja.
Und nach dem Spiel wurde immer, er hat noch nie sowas gesehen, in den Stadien waren immer so riesen Warmmachhallen, also du hast dich drinnen warm gemacht. Und nach dem Spiel hing immer die halbe Mannschaft da und hat erstmal die Kippe durchgezogen und das Bierchen getrunken und sowas. Und so hat sich so ein richtiger Team-Spirit auch von Spiel zu Spiel entwickelt.
Also man kann wieder das Mantra der Turniermannschaft hervorholen. Ja. Also die haben sich da wirklich
das... Also das ist eigentlich das Paradebeispiel, wahrscheinlich eine der... Also nochmal, das waren schon alles gute Fußballer, aber wahrscheinlich die untalentierteste Mannschaft, die Deutschland seit langem zu einem Turnier geschickt hat. Also
auf Weltniveau war
auf Weltniveau,
war das meine ich. Ne, also jetzt grundsätzlich waren das schon gute Fußballer, um Gottes Willen. Also wer sich für eine deutsche Nationalmannschaft qualifiziert, in Anführungsstrichen, kann kein schlechter Fußballer sein, grundsätzlich. Ja. Und diese Mannschaft aber hatte vielleicht vom Talent her mit vielen anderen verglichen nicht unbedingt das meiste.
Ganz genau. So, und dann kommen wir zu... Dann kommen wir zu den Viertelfinals.
Ja.
Also die Engländer bislang echt gut durchs Turnier durchgegangen. Mhm. Übrigens in der Vorrunde Argentinien übrigens auch ausgeschieden. Riesen Wirtschaftskrise gab es.
Oh ja, das hat
damals
natürlich.
In der Gruppe mit England und Schweden ausgeschieden. Ne? Das war wirklich, da war ein ganzes Land war am Boden, weil alle hatten so gehofft, dass Fußball so ein bisschen das Ganze lindern kann. Ne? Ja, auch... Batistuta irgendwie schon auch bei Weltmeisterschaften immer getroffen, aber irgendwie keinen großen Erfolg. Er hat zwar Südamerikameister einmal mal geworden, aber es war schon so ein bisschen eine tragische Geschichte. Und die Engländer waren plötzlich echt hoch gehandelt. Und England gegen Brasilien, dieses Spiel, auch die Engländer, der junge Rio Ferdinand, David Seaman, über den man heute immer lacht, weil er am Ende so ein paar Klöpse hatte, der war zu seiner Hochzeit bei Arsenal ein richtig guter Torwart.
Ja.
Der junge Sol Campbell, Ashley Cole, Sheringham, Beckham, Scholes, Butt,
Michael Owen. Ja, das war ja noch einige dabei aus diesem 99er unvergessenen Champions League Finale gegen
Bayern. Ganz genau. Und Cheftrainer Sven Göran, oder ja, genannt, was? Der geile Sven.
Ehrlich so. Ja, so hat ihn doch die englische Presse immer genannt.
Ah, das wird seine Gründe haben. Ne? Also,
soll angeblich auf der Geschäftsstelle ein Schürzenjäger gewesen sein.
Okay, ne? das sieht ja eigentlich sehr honorisch aus, aber das muss ja nichts heißen, gerade dann. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Ja, durch Owen in Führung gegangen, dann hat Rivaldo praktisch mit dem Pausenpfiff ausgeglichen und Ronaldinho dann mit diesem, das war doch dieser 40-Meter-Schuss, der sich hinten hinter Seaman so, ja, kannst du dich daran erinnern?
Ja, doch, daran kann ich mich auch
dieses
erinnern.
Dieses krumme Ding.
Ich habe ja das alles gesehen, irgendwie hast du es ja doch mit.
Und rote Karte dann für Ronaldinho.
Ja.
Und trotzdem wirkten dann die Engländer in dieser letzten halben Stunde irgendwie saft- und kraftlos und sind dann letztlich auch nicht unverdient ausgeschieden.
Ja, so kann es kommen. Nee. Mhm. Wen haben wir da noch jetzt in dem
Dann haben wir in einem Viertelfinale, ich merke, muss ich hier die Leitung kurz übernehmen.
Heute nimmst du, ja, dann habe ich aber auch vorher schon.
Ja, natürlich, alles klar. Senegal gegen die Türkei. 0-1 nach Verlängerung. Und ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst, die WM des Ilhan Manses.
Doch, denn, das weiß ich allein deswegen, weil der beim FC war.
Ne? Ja,
aber der unbekannteste FC-Spieler aller Zeiten, also er war ja nicht zu dem Zeitpunkt, der war vorher, glaube ich.
Genau, der hatte 94, 95, aber ich glaube, er hat kein Bundesligaspiel irgendwie gemacht, war beim Kader.
Nee, er war halt...
Aber er ist im Allgäu geboren. Mhm. Und er war eigentlich so ein Wandervogel. Er hat dann irgendwie bei Türkgücü München in der Landesliga irgendwie gespielt, ist darüber nochmal dann irgendwann bei Samsunspor und bei Beşiktaş gelandet. Bei Beşiktaş hatte er auch seine beste Zeit, hat später mal bei Hertha BSC und dann irgendwie noch in der zweiten Mannschaft hat er gespielt. Und auch wieder, weil man das oft sieht bei Skilacci, er hat 21 Länderspiele und 7 Tore. Und das war aber trotzdem seine WM. Ja. Er hat dieses Spiel hat er entschieden. Und er sehr gut aussehender Mann, absoluter Frauenliebling. Also,
In Köln ist er aufgefallen durch nichts. Ne? Also das war auch eine...
Hat 3 Tore in dieser Finalrunde erzielt. Ja, ne?
Das war auch eine Schlagzeile im Express, aufgefallen durch nichts. Ne? Weil sie dann irgendwie einen Kollegen gefragt hatten oder einen Trainer, der ihn mal trainiert hatte. Was ist eigentlich an dem so auffällig gewesen? Ja, eigentlich ist er durch nichts aufgefallen. Ne? Also, und dann auf einmal dreht er so frei bei so einer WM, also im positiven Sinne. Ne? Und die Türkei war ja auch dann ein positiver...
Punkt. Auf jeden Fall
ein positiver Spiel 3 noch erreicht. Genau. Also, ja.
So, und jetzt kommen wir zu Südkorea, absurden, kuriosen Kuriositäten, tragische Fußballgeschichten, Kabinett Teil 2. Gamal Al-Gamdur heißt der ägyptische Schiedsrichter in diesem Spiel.
Ah, okay, der sich jetzt mit dem Kollegen dann um die Ivan Eklind-Medaille streiten muss.
Genau.
Was ist genau passiert?
Es gibt also bei diesem Spiel, ich hatte wie gesagt eine gewisse Affinität zu den Spaniern und durch Laola und habe also gedacht, mit der Mannschaft gegen Südkorea, dann können sie jetzt mal echt ins Halbfinale kommen, was ja, haben wir betont, immer diese unüberwindbare Hürde war. Die Spanier haben 2 glasklar reguläre Treffer erzielt und es gab eine andere Szene, als glaube ich Luis Enrique alleine auf den Torwart zuläuft und zurückgepfiffen wird.
Ja.
Und es ist so bizarr, grotesk, parteiisch bestochen, geschmiert, dass ich heute noch, entschuldigen den Ausdruck, kotzen könnte.
Ja.
Also du siehst zum Beispiel die eine Szene, da kommt eine Flanke von der rechten Seite, der Linienrichter guckt, also der Ball ist klar im Feld, ich glaube Morientes köpft ihn ein und indem Morientes ihn einköpft, hebt der Linienrichter die Fahne. Es ist so geschmiert, also das ist noch nicht mal, dass du jetzt sagst, gut, der Schiedsrichter hat vielleicht, das hast du ja mal, mit dem Heimgastgeber so ein bisschen gepfiffen bei den engen Geschichten. Das ist einfach Betrug, das Ganze.
Ja.
Und auch diese Abseitsstellung, als dann Enrique da drauf läuft, du merkst es heute noch, nach 20 Jahren kriege ich noch Puls. Dann wurden die Südkoreaner gefeiert, oh, Halbfinale, und die sind einfach durch Beschiss, haben die 2 Spiele gewonnen und gegen Spanien, das war absurd. Ja. Und wenn ich damals, nach einer langen, erfolgreichen Karriere, irgendwie, wenn ich Nadal gewesen wäre damals, Innenverteidiger oder Hierro, ich glaube, ich hätte... Ganz ehrlich, ich hätte mich vergessen auf dem Platz gegen diesen Schiedsrichter. Ja. Das muss man wirklich sagen. Und die sind dann noch einigermaßen fair darunter gegangen. Und es wurde gefeiert, dass die Südkoreaner im Halbfinale waren. Es war absurd. Es war einfach absurd.
Es ist jetzt, wo du es erzählst, muss ich ganz klar sagen, weil ich mich daran natürlich auch noch erinnere. Es war einfach grotesk, muss man ganz klar so sagen. Aber was mich da an der Sache wundert, wir haben ja teilweise uns hier auch so ein bisschen lustig gemacht, oder wir haben es eigentlich nicht lustig gemacht, aber wir haben es dann schon mit einem leichten Lächeln hingenommen, wie das teilweise in den 30er Jahren abgegangen ist. Also, das ist ja kein Unterschied.
Nee, nee.
Wir reden hier von der Neuzeit, wir reden von den 2000ern.
Genau.
Also, das ist wirklich...
Wo du ja vor allen Dingen auch eine ganz andere Öffentlichkeit einfach hast.
Das kann ja jeder sehen.
Ja,
das
ja,
heute, genau. Also, damals war das ja noch, da konntest du es verstecken, es gab ja nichts.
Ganz genau.
So gut wie keine Filme.
Und es war so offensichtlich gegen Spanien, und das war vielleicht auch ein bisschen der Vorteil der deutschen Mannschaft dann im Halbfinale. Ich glaube, man hat dann, also unabhängig davon, dass die Südkoreaner einfach nicht gut Fußball gespielt haben, hat man, glaube ich, dann irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's. Wir sind jetzt unter den letzten vier, das können wir jetzt so nicht... Wir
kriegen ja auch noch ein Spiel, sind ja bis zum letzten Tag
genau,
dabei.
Also man kann es jetzt auch nicht ausreizen, bis sie vielleicht dann noch im Finale stehen oder sowas.
Ja,
also es war dann im Halbfinale, war es dann ein Stück weit anders. Also das Elfmeterschießen, das gehört dann auch noch dazu. Der Unglücksrabe auf spanischer Seite, Xavi und Hierro haben zum Beispiel verwandelt, war Joaquin, der heute ja noch im Alter von 41 bei Betis Sevilla spielt.
Ach, der spielt noch?
Ja.
Ah. Hörst du mal.
Habe ich letztes Jahr gesehen im K.O.-Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Joaquin, ja.
Der spielt immer noch.
Ja.
Unglaublich. Ja, unverwüstlich würde ich mal sagen.
Unverwüstlich, genau. Ja, und apropos unverwüstlich, Deutschland gegen die USA.
Ja, die Unverwüstlichen, ja. Also USA, ich meine, du sagst es gerade, du hast es eben schon gesagt, ist schon irre, dass man darüber ins Finale kommen kann. Aber
ins Halbfinale erst.
Ja, ins Halbfinale und später Finale. Aber es ist ja nun mal so, man hat sich das ja nicht aussuchen können. Ja,
die hatten mit,
der Spielplan war
die. Ja, die hatten mit Landon Donovan und Claudio Reyna und Frankie Hajduk und Tony Sané und Brett Friedel, die hatten schon eine ordentliche Mannschaft. Bruce Arena war ja, ist ja der legendäre US-Nationaltrainer.
Ja.
Und was da so erstaunlich war, wir haben durch Michael Ballack das 1-0 gemacht. Ballack hat ja eine Abschussstärke, gerade beim Kopfballspiel auch gehabt. Das war Wahnsinn. Und dann muss man aber sagen, ich kann mich an kaum eine Halbzeit erinnern, wo eine deutsche Nationalmannschaft so unter Druck stand, wie in dieser zweiten Halbzeit gegen die USA.
Aber da hat dann der...
Also Kahn, Weltklasse. Und als Kahn einmal durchkam, Frings auf der Linie, so ein klares Handspiel, auch das noch. Also mehr Glück und mehr Mehl als in diesem Spiel kann man nicht haben, als die Deutschen gegen die USA hatten.
Ja, es war, das war definitiv glücklich. Ja. Ne? Also sie haben jetzt nicht schlecht gespielt, aber sie haben...
Ja, doch in dem Spiel muss man sagen, war es auch eigentlich schlecht, weil die wurden von einer US-amerikanischen Nationalmannschaft in der zweiten Halbzeit gefühlt vorgeführt, aber kam Glück und Schiedsrichter...
Der Witz war aber, dass dieses ganze, ich nenne es jetzt mal Medientheater um Oliver Kahn natürlich auch. Es wurde ja hier auch von einigen eifersüchtigen Torhütern, einer hieß Rost, Frank Rost, der ganz klar gesagt hat, das waren aber auch Bälle, die man halten muss. Das hat er gesagt, nie ich. Ne? Er hat dann so eine Debatte gab es hier, das habe ich so ein bisschen mitbekommen.
Ja, ja, aber da ging es natürlich auch teilweise darum, also gut, Frank Rost ist jemand, der glaube ich auch gerne sich dafür rühmt, klare Worte zu sprechen. Es stimmte in einem Bereich aber schon. Also Kahn hat unfassbare Dinger gehalten, aber der hat auch Bälle gehalten, wo du sagst, hast du dir mal überlegt, was passiert wäre, wenn der drin gewesen wäre? Der hätte gesagt, das ist ein Torwartfehler. Also der wurde ja für jede Parade dann über der Titan und sowas. Also wenn er sich die Schuhe gebunden hat, haben die getan, als wenn das schon eine Weltklasse-Aktion gewesen
wäre. Das meinte ich auch damit. Ja. Ich glaube, danach hat er diesen Ruf im Prinzip schon für jede kleinere Parade bekommen. Und wenn ich einmal denke, dass andere Torhüter das eigentlich ähnlich gehalten haben, also unabhängig davon, wer das jetzt ist, wo man immer denkt, also ja, was war denn jetzt daran so Besonderes? Es wurde ein bisschen übertrieben, aber er hat uns dem Spiel am Leben gehalten, das muss man ganz klar
definitiv
sagen. Ohne Oliver Kahn wäre die Mannschaft nicht weitergekommen.
Genau, so und dann waren wir unter den letzten vier und damit konnte man sagen, Strich drunter, wenn du unter den vier Besten bei einer Weltmeisterschaft bist, ist das Turnier ein Erfolg.
Ja. Das war es auch vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie man da hingekommen ist.
Ganz genau.
Den man schon fast gar nicht, also ja, und dann hast du das berühmte Halbfinale gegen Südkorea, wollen wir erst das andere
Halbfinale? Ja, handeln wir erst, würde ich sagen, das andere Halbfinale ist auch schnell erzählt. Die Brasilianer trafen dann zum zweiten Mal im Turnier auf die Türken und Ronaldo 1-0, 49. Unspektakulär, die Türken haben ein richtig gutes Halbfinale gespielt. Und also am Ende war es okay, dass die Brasilianer weitergekommen sind, aber die Türkei hat sich in diesem Spiel wahnsinnig gut verkauft, haben ja dann auch das Spiel um Platz 3 am Ende 3-2 gewonnen gegen die Südkoreaner, das können wir schon vorwegnehmen. Şükür und Mansis haben dafür die Türken getroffen, ja, um Platz 3.
Hakan Şükür auch eine gute
Hakan Şükür, genau.
Also das war
bleibt einfach als größter Triumph der Türken auf jeden Fall stehen. Ne?
Ja, auch der größte Triumph der Südkoreaner, das muss man dann auch sagen, aber klar, mit einem gewissen Schatten.
Ja, mit einem ganz großen Schatten. Und wir kommen zum Spiel gegen Südkorea Und das war irgendwie so ein Spiel, die Deutschen waren schon überlegen, ohne sich jetzt die ganz großen Chancen herauszuspielen. Du hast natürlich immer trotzdem so ein bisschen Angst gehabt. Das war ja, ich weiß nicht, ob du dich auch an die Lärmkulisse erinnerst.
Ja, doch.
Das war nicht wie eine deutsche Fußballkulisse.
Das war anders.
Das war irgendwie so durchchoreografiert.
Das war wie so ein Bienenschwarm. Also ich kann das gar nicht, mir fällt da kein Vergleich.
65.000, wo man sogar das Gefühl hatte, selbst die Fans waren getrillt auf dieses Spiel irgendwie. Ne?
Mag sein. Also
ich glaube, das ist heute auch anders. Aber
einzigartige Atmosphäre.
Genau. Ja, und dann kam halt diese verhängnisvolle 71. Minute.
Ja.
Ich habe mir die Szene nochmal in der Vorbereitung angeguckt, weil sich ja alles immer so auf Carsten Ramelow kapriziert, der hätte die Karte sich holen müssen. Mhm. Das kann man auch so stehen lassen. Allerdings ist die Fehlerkette beginnt ganz vorne bei Bernd Schneider, dem weißen Brasilianer. Ja, übrigens, wenn ich eben gesagt habe, wir hatten zwei Weltklasse-Spieler, ich glaube Schneider und auch Hamanns in besten Zeiten, müssen wir schon auch in die Kategorie dann
irgendwo. Also Schneider würde ich sofort sagen,
ja,
und Hamann, ja, ja.
Zu seiner Liverpooler Zeit.
Klasse,
genau, ja, genau.
Auf jeden Fall.
Der vorne einen Fehlpass spielt, die Koreaner kontern und klar muss Ramelow den eigentlich faulen taktisch, wobei man sagen kann, da laufen noch ein paar zurück. Ja, und Ballack macht es dann einfach,
ja,
und opfert sich letztlich für die Mannschaft und kriegt in der 71. Minute die gelbe Karte. Er fleht eigentlich...
Ja, Urs Meier
war es. Ne? Ja, genau. Er fleht Urs Meier eigentlich noch an, es nicht zu tun. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man es machen muss. Ich finde, von der Regel ist das absolut gedeckt. Das ist eine gelbe Karte. Wenn ich Sportler irgendwie bin, ich weiß, die Schiedsrichter werden jetzt sagen, das geht nicht. Die
sind auch nachher geändert worden. Ich glaube, die gelben Karten.
Ich glaube, beim Finale sollen die Besten dabei sein, da gilt das dann nicht oder sowas. Ne? Aber 4 Minuten später macht er dann das Tor.
Ja.
Wir hatten Gascoigne in der 90er-Folge, der eben dann nicht zum Elfmeterschießen angetreten ist. Und Ballack ist aber dann doch für die Mannschaft da. Und Didi Hamann sagt, du kannst diesen Wert von Michael Ballack, das kannst du gar nicht, wie der alle mitgerissen hat, was der da für ein Turnier gespielt hat, das war Wahnsinn.
Ja, 2002 war ja sowieso sein Jahr, auch wenn es mit Leverkusen dann letztendlich nur zu zweiten Plätzen
auch erreicht. Das Finale Leverkusen, die klar bessere Mannschaft gegen Real Madrid.
Also auch, das ist schon ist leider so. Ja. Das muss man auch aus Kölner eingestehen, das war so. Ja. Und dementsprechend haben ja alle gedacht, so von wegen, weil eigentlich können wir bei der WM nur Zweiter werden, weil so viele Leverkusener dabei sind.
Aber da war der zweite Platz war natürlich...
Aber hier reden wir von einem richtigen Erfolg,
das
muss man ganz klar feststellen. Aber noch war es ja nicht so weit. Erstmal, wie gesagt, musste man dieses Spiel überstehen. Das hat man überstanden und
Hamann sagt, das war eine Party nach diesem Halbfinale, das war Wahnsinn, weil die konnten selber alle gar nicht fassen, wir stehen im WM-Finale.
Ja, mit der Truppe.
Nur Ballack hat halt wirklich, also der muss halt geheult haben wie ein Schlosshund. Ne?
Ja,
also dieses Spiel nicht spielen zu können.
Das ist auch brutal, das ist echt hart.
Das ist unfassbar, muss man ehrlich sagen. Und wie gesagt, umso höher in dem Bewusstsein, ich kann es nicht spielen, trotzdem die Deutschen dahin gebracht zu haben. Also da ziehe ich im Nachhinein nochmal.
Also ich muss auch sagen, wenn ich diese Szene, ich habe sie mir dann tatsächlich auch nochmal angeschaut, ich würde nicht sagen, dass es eine mussgelbe Karte ist.
Ne? Genau,
das ist eher so eine, man kann sie geben.
Und ich finde, du musst als Schiedsrichter dann auch in dem Falle wissen, okay, das ist dann der Finalausschluss.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob es Urs Meier heute auch nochmal, der ja sonst sicherlich ein guter Schiedsrichter war.
Nein,
es gibt einige Engländer, die sollen das anders sehen.
Aber, ja, habe ich auch gehört.
Also ganz bitter und ich glaube auch letztlich, ohne Ballack waren wir dann, obwohl die Mannschaft ja im Finale echt ein Riesenspiel gemacht hat.
Absolut.
Also gerade in Sachen Offensivqualitäten dann schon starke Handicaps.
Jetzt sollten wir uns vielleicht doch mal du hast doch da die Liste vorliegen. Wer hat denn im Finale alles gestanden? Ich meine, man kann die 54er runterbeten, die 74er. Ich meine, okay,
das also ich weiß noch genau.
Aber das sind alles so
unbekannte Namen. Das muss man ja dann auch mal sagen. Ne? Also wenn man in dem, ich war 29 Jahre, ich war 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, hatte das WM-Finale 74 natürlich eigentlich nicht mitbekommen, ist ja klar. Mhm. Habe aber das WM-Finale 82, 86, 90 mitbekommen. Und dann diverse EM-Finals noch. Also man war irgendwie so ein bisschen gestärkt. Ich weiß, morgens hat die Bild irgendwie getitelt, Jungs, holt euch den Pokal, ihr seid jetzt schon Helden oder sowas. Ich habe so gedacht, boah, also als Spieler so ein WM-Finale zu spielen, das muss, also allein der Moment, sich bewusst zu werden, ich gehe jetzt für mein Land in ein WM-Finale, das muss das Größte eigentlich sein, was du dir vorstellen kannst. Klar, es nachher noch zu gewinnen, ist dann noch größer.
Ja, schon noch ein bisschen.
Aber vorher auch darüber nachzudenken. Ne? Und die Protagonisten an diesem 30. Juni 2002, Colina hat das Finale gepfiffen, sicherlich einer der besten Schiedsrichter. Ja, und dann gehen wir sie doch mal durch, wie du es gerade möchtest. Oliver Kahn, sein Turnier, ein Weltklasse-Torhüter mit der Tragik dann. Thomas Linke, Ja. Einer von drei deutschen Spielern, die mit zwei deutschen Vereinen einen Europapokal geholt haben. Die beiden anderen sind Wolfgang Rolf, den haben wir schon mal gewürdigt. Und
auch Knut Reiner. Auch keiner, den man jetzt auf dem
Thomas Linke ist ja ganz spät. Der ist ja mit Schalke Eurofighter gewesen. Dann ist er zu den Bayern gegangen, hat sich da durchgesetzt, ist Champions-League-Sieger geworden und hat echt ein gutes Turnier gespielt. Für mich in der Rückschau ein unterschätzter deutscher Nationalverteidiger.
Ja.
Carsten Ramelow, an dem sich viele Geister scheiden. Immer wirkte ja auch immer vom Laufstil so ein bisschen hölzern. Ich meine, der war Kapitän dieser Leverkusener Mannschaft, die damals in Europa alles durcheinander gespielt hat. Und der hat übrigens, guckt euch nochmal das WM-Finale an, auch alle Ramelow-Hater, das ist eine blitzsaubere Leistung, die der da abliefert, als Mittelteil einer Dreierkette. Richtig stark gespielt. Metzelder, damals der aufstrebende Jungstar.
Ja.
Da, was soll man dazu
sagen? Am
besten lässt man das einfach dann so stehen.
Aber eine gute Leistung hat er gebracht.
In dem Finale, ja. Thorsten Frings.
Ja, gut, den kennen wir natürlich
auch. Der hat damals rechte Mittelfeldseite gespielt.
Damals noch mit kurzen Haaren.
Mit kurzen Haaren, genau. War so ein giftiger einfach. Dann Didi Hamann, der wie gesagt 3 Jahre später dieses Wunder mit Liverpool schaffen sollte, dann im Champions-League-Finale.
Ja.
Jens Jeremis.
Oh ja.
Der praktisch in der Startformation drin war. Es war die Frage, starten wir mit Jeremis oder Ricken auf der Ballack-Position?
Okay.
Ricken auch im Kader gewesen.
Ja.
Nationalmannschaft nie so die große Karriere gespielt.
Nee, nicht so.
Aber war wohl gut drauf. Und Rudi hat sich für die defensivere Variante mit Jeremis, der... Ja, für mich war Jeremis eigentlich zu seinen besten Zeiten auch gehobene internationale Klasse, aber der war schon zu dem Zeitpunkt schon auch von Verletzungen, der hat ja viel mit seinem Körper gehabt.
Stimmt.
Ja, dann wie gesagt 77 Minuten Gerard Asamoah, da gibt es ja das Zitat von Rudi Völler, mir gegenüber hat das nicht gesagt. Wir haben uns angeguckt, Skibo und ich, was machen wir denn jetzt nach dem 1-0? Auf der Bank geguckt, ja, da sitzt dann der Asamoah. Der, wie gesagt, der hat einmal mit Hannover ein Wahnsinns-Hackentor gemacht. Der hat auch auf Schalke sicher am Platz sein Herz gelassen. Also zum Glück, der hatte ja mal mit dem Defibrillator die Geschichte.
Ja.
Also einer, der alles reingehauen hat, aber in einem WM-Finale würde man ihn jetzt nicht verorten. Das, glaube ich, darf
nicht,
man sagen.
Nicht im ersten Moment.
Ganz genau. Marco Bode, finde ich immer ein bisschen ein unterschätzter Spieler, Europameister. Und 2002, ich finde, der war als Mittelfeldspieler enorm torgefährlich.
Ja.
Werder-Legende. Für den kam Christian Ziege sogar noch rein, der ja gefühlt seine Zeit auch schon lange rum war. Bernd Schneider, der beste Brasilianer in diesem Finale.
Ja, definitiv.
Genau. Der junge Klose, für ihn kam Bierhoff, der nicht mehr viel bewegen konnte. Und Oliver Neuville, der zu der Zeit eigentlich auch gut. Also, drunter, du hast schon recht, so schlecht ist die Mannschaft nicht. Mhm. Aber ihr fehlte ohne Ballack schon im Spiel.
Ja, da fehlt ja
eigentlich schon das Besondere, muss man dann sagen. Ne? Und der Gegner, Marcos im Tor, Lucio bekannt, Ed Milson, Roque Junior, Cafu, dann drittes WM-Finale, Gilberto Silva, Kleberson, das waren eher so Defensive, haben wir letztes Mal gesagt, das war auch 94 das Erfolgsgeheimnis, Roberto Carlos, Ronaldinho, Juninho, Rivaldo, Ronaldo.
Ja, jetzt wird
es langsam dann doch.
Wird spektakulär,
genau.
Ne? Die letzten Namen.
Den Nilsson eingewechselt und dann Luis Felipe Scolari.
Ja, und vom Spielfilm her, deutsche Mannschaft spielt wirklich gut. Muss
richtig
man sagen.
Gut. Also für ihre ein richtig ein gutes richtig WM-Finale der deutschen Mannschaft.
Ja.
Und dann kommt halt diese Geschichte, 67. Minute. Ich glaube, Rivaldo, der abzieht von der 16er Kante. Mhm. Kahn, der den Ball eigentlich hat, ihn nach vorne abprallen lässt, er streckt sich. Und man spricht von einer Fingerverletzung.
Ja.
Unbestätigten Angaben zufolge hatte der den Finger gebrochen.
Oh.
Und man kann sich das natürlich irgendwie wegtapen, aber wir haben auch über Matthäus und Bremer gesprochen, über Verantwortung 90 beim Ding.
Ja, ja, ja.
Es wäre vielleicht besser gewesen, da Jens Lehmann den Platz zu überlassen. Aber gut, auf der anderen Seite.
Das machst du nicht.
Das kann man doch verstehen.
Also 1980 hat Toni Schumacher auch mit Spritzen im EM-Finale gestanden. Und klar, er hätte auch sagen können, also Uli Hoeneß 74 mit Fieber, die ganze Nacht gefiebert. Das erzählt er heute jedem stolz, dass er trotzdem gespielt hat und überall verschwiegen hat. Er hat es nicht dem Mannschaftsarzt gesagt, sondern ist zum FC Bayern Arzt gegangen. Also nur so Beispiele.
Das kann man schon absolut
verstehen. Ich kann das absolut verstehen. Also deswegen ist vielleicht, da greife ich jetzt vor, 2014 Khedira, der dann auch verzichtet hat, mehr oder weniger. Das muss man dann schon hoch anerkennen.
Ja.
Werden wir natürlich dann zu gegebener Zeit auch nochmal richtig machen. Aber Kahn, ich weiß jetzt nicht, ob er wenn in Ordnung gewesen wäre.
Ich glaube, ein
Fehler ist passiert.
Ich glaube einfach, der hat ein so überragendes Turnier gespielt und du hast ja dann auch irgendwo dieses Energielevel. Er hat ja dann später auch erzählt, er lag auch im Hotelzimmer. Er hat gedacht, ich kann nicht mal zum Frühstück aufstehen. Er hatte ja dann später ja auch davon gesprochen, dass er so in der Nähe oder dass er einen Burnout hatte. Dieses immer wieder Hochfahren und sowas, das war, vielleicht war es in dem Moment auch einfach ein Moment.
Ich kann mich an eine Sache erinnern, da gab es auch ein Zitat von ihm, wo ich gesagt habe, Achtung, das war vor dem Finale. Also ich glaube, das war vor dem Halbfinale oder vor dem Viertelfinale. Von wegen, als sie ihn gefragt haben, jetzt sind ja doch einige verletzt und jetzt, oder es fehlt jetzt auch Ballack und sonst was, dann werde ich das Spiel eben allein gewinnen.
Ja, ja.
Dieses Zitat hat er gebracht und ich finde, der hat sich damit genauso sehr zu sehr unter Druck gesetzt wie andere Torhüter auch. Toni Schumacher war das ja auch, der dann auch übermotiviert war, 82, 86, halt auch sich gedacht hat, er muss das alleine reißen, den Ball brauche ich, um Sicherheit zu kriegen.
Ganz genau, genau. Ne?
Und ich weiß nicht, große Torhüter, klar, sind sie alle, aber dann fehlt halt dann am letzten Endes dann, ja, doch das gewisse Etwas, das hat leider dann doch gefehlt.
Genau, schade. Ganz schade. Genau. Sehr, sehr, sehr schade.
Aber die Brasilianer waren ja auch besser, muss man trotz allem.
Ne? Ja, im Finale waren sie nicht besser, aber sie haben natürlich wahrscheinlich die bessere WM gespielt und sie hatten die besseren Einzelspieler, also sie waren sicher ein würdiger Weltmeister, aber wenn die Deutschen das gewonnen hätten, das Finale ist nochmal, kann man sich sehr gut angucken, das ist das Beste, was ich von der deutschen Nationalmannschaft da gesehen habe. Und
Schuss von Neuville, der da...
Ja. Der,
an die Latte ging?
Eine Pfosten, Freistoß aus 35 Meter. Ich glaube, ja. Pfosten war es irgendwie. Ja, absolut.
Das war auf jeden Fall, man konnte wirklich sagen, ja, die Jungs haben sich gut verkauft. Punkt.
Ja.
War richtig gut und ich habe das Finale, das lief ja mittags, auch wieder so ein Sonntagmittag. Ne? Und dann, wir spielen hier ein WM-Finale und ich habe jetzt auch nicht groß mit anderen geguckt.
Hast du
auch
normalen Fernseher geguckt oder mit deinem
normalen Fernseher mit der Familie. Ja. Wir hatten zwei kleine Kinder und dann bist du halt, ne, dann gehst du jetzt nicht groß mit den Kumpels irgendwo einen trinken. Ja. Und dann guckst du halt mit der Frau zu Hause, ne, und mit den Kindern. Also deswegen, die WM ist bei mir...
So, also es ist nicht deine WM. Bin froh, dass wir das jetzt hier durchgebracht haben.
Du hast mich heute hier gut durchgeführt.
Getragen.
Dankeschön. Ja,
ich bin der Ilham Mansis, dieses Podcast, das schöne Gesicht dieser WM.
Ja, wunderbar. Nein, was für ein Schlusswort. Also besser geht's ja kaum. Also ich denke mal, damit machen wir wirklich Schluss. Und ich verspreche euch, ab 2006 komme ich in Bestform. Das Sommermärchen habe ich aufgesaugt. Mhm. Und zwar da... fing es ja auch schon so langsam an.
Da kann ich übrigens dann sagen, ich habe da gearbeitet. Ich habe 17 oder 18 Spiele gemacht bei dieser WM.
Ja.
Ich finde, sie wird im Nachhinein auch sportlich wahnsinnig verklärt aus deutscher Sicht.
Es war schönes Wetter.
Ja, genau.
Das auf jeden Fall.
Und Franz ist geflogen mit dem Hubschrauber.
Ja, Franz hat das ganze Land bereist. Und also, ach, wir können jetzt schon drüber reden. Aber nein, das machen wir beim nächsten Mal. 2006 kommt dann. 2002 schließen wir damit ab.
Mit dem Vize-Weltmeister Deutschland.
Mit dem Vize-Weltmeister Deutschland. Und 2006 war man ja schon qualifiziert. Aber wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Thomas, ich danke dir.
Danke, lieber
Mann. War eine schöne Reise und danke, dass du mich auf den Stand gebracht hast.
Bis dann. Gerne.
Mach's gut, ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.